Ich hoffe nicht. So, schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen bei Schöner Glauben / Glaubensweite. Special Episode, Bonus, wie auch immer. Heute mit dabei von Glaubensweite die fromme Heretikerin Sarah. Und der absolute, oh Hilfe, absolut kein Influencer.
Genau.
Daniel.
Von so hoch ging's so weit nach unten.
Direkt nicht vorbereitet, den Insta-Nickname nicht parat gehabt. Genau, und Jason ist auch dabei. Hey, cool euch zu sehen.
Ebenso.
So. Also von so weit oben nach so weit unten, es ist aber nur, wenn man die Namen kennt. Wenn man den Inhalt kennt, ist es genau umgekehrt. Ja, dann ist Daniel ganz hoch oben und ich ganz tief unten.
Das würde ich nicht unterschreiben.
Naja, ein bisschen. Ach,
Leute.
Ja, wisst sonst was, soll ich... sorry.
Ich muss euch was Witziges erzählen.
Ja, okay, danach ich. Ich habe sowas auf der Zunge, auf der Zungenspitze.
Okay, du zuerst.
Okay, wirklich? Also, wir hatten ja am Wochenende so dieses Gespräch von Thorsten Dietz und all diesen Verschwörungsmythen rund um Thorsten. Da gibt's ja einige. Zum Beispiel, dass er dieses Zeitding hat aus Harry Potter, wo er sich dann irgendwie gleichzeitig an verschiedenen Orten aufhalten kann, damit er viele Bücher lesen kann.
Diese komische Kette, die man drehen kann und dann ist das wie eine Zeitmaschine. Ja.
Genau, so eine Zeitmaschine. Ich glaube ja tatsächlich, dass du der uneheliche Sohn von Thorsten Dietz bist, weil du ja genauso viele Bücher liest wie Thorsten, vielleicht nicht ganz so viele, aber fast so viele. Das wäre meine Theorie.
Das ist auch eine sehr geile Verschwörungstheorie. Das ist sehr witzig. Meine Geschichte kann da direkt anschließen. Und zwar ist es so, dass ich gestern noch am Hauptbahnhof war, habe da kurz noch mit Katha einen Kaffee getrunken, die da einen Zwischenstopp hatte. Und dann, während ich sie noch suchte, ihr glaubt nicht, wer mir in die Arme gelaufen ist. The one and only Thorsten Dietz.
Aha. Ja.
So, und dann hab ich so gedacht.
Ja, Son, ich bin dein Vater.
Ich habe ihn so gefragt, na, fährst du jetzt nach Hause? Weil der war ja das Wochenende dann beim RefLab. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich, wenn er da so lange arbeitet, dann ist er jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause. Und siehe da, nein, er musste nämlich wieder nach Zürich, quasi nach einem halben Tag. Und das hat er dann auch bei Instagram gepostet. Deswegen ist das, glaube ich, jetzt okay, wenn ich das hier erzähle. Und ich habe mir da so gedacht, man vergisst manchmal, dass das ja auch Menschen sind, ja. Also das ist irgendwo so gefühlt ja auch eine Maschine, aber der liefert da eben auch ein krasses Pensum ab, wo ich denke, an dieser Stelle mal Shoutout Thorsten. Ich hoffe, dass du genug Kraft hast für diesen ganzen Pendelkram und einfach, ja, ich glaube, dass das hart ist und ich bin trotzdem dankbar, dass Thorsten diese ganze Fahrerei auf sich nimmt, weil am Ende ist das so für öffentliche Theologie, also ich profitiere davon, dass er diesen Berufsweg eingeschlagen hat. Ich finde das toll, bin da sehr dankbar und wünsche ihm da viel Kraft und ja, einfach mal Shoutout. Es gibt Menschen, die sehen, dass du ein Mensch bist und dass das auch ein krasser Job ist, den du machst.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, er ist unser aller Thorsten.
Ja.
Und wir wollen ihn noch sehr lange haben, also bitte pass auch auf dich auf und mach mal Pause oder so, wenn du es brauchst.
Ja. Genau.
Ja.
So, RefLab. Sarah, ich glaube, ich muss jetzt hier öffentlich, oder? Ich muss, oder? Es geht kein Weg dran vorbei.
Ich setze dir die Pistole an die Brust.
Ja, es ist so. Also, ihr alle habt möglicherweise die letzte glaubensweite Special-Folge aus dem Dezember noch im Ohr. Sonst kann man das gerne nochmal nachhören. Es hat da einen gewissen offenen Disput gegeben hier in der Gruppe, der tendenziell wirklich tiefe Risse in die Gruppe gebracht hat. Es ging um Raclette. Raclette. So, Sarah, deine Position war ganz klar. Das, was wir in Deutschland da machen mit, was weiß ich, mit Pilzen und mit Mais und mit was auch immer da an Raclette noch dabei kommt, Ananas, ja, sowas, das ist in der Schweiz ist das quasi verboten, also da fliegt man direkt raus und man darf es vor allen Dingen nicht Raclette nennen, man kann da vielleicht sowas wie Tischgrill sagen. Und ich war natürlich der Meinung, das ist völliger Bullshit, also so viel besser kann das Raclette in der Schweiz gar nicht sein. So, und da war ich felsenfest von überzeugt und dann hast du dir was überlegt. Mach mal weiter.
Ja, ich habe einen Raclette-Ofen nach Zürich geschleppt und Käse. Und ich habe morgens um 7 Kartoffeln gekocht und das alles nach Zürich geschleppt. Und dann haben wir vor dem Großmünster, direkt an der Limmat, haben wir zum Mittag Raclette gekocht, extra für den Jason. Ja.
Es gibt ein Reel davon auf der Schöner Glauben Instagram-Seite. Und also ich muss es an dieser Stelle auch nochmal machen. Ich habe das probiert. Das ist eine Offenbarung gewesen und ich muss Buße tun und ich tue das hiermit jetzt auch. Also, ich sage es in aller Öffentlichkeit, die Schweizer haben recht, das ist Raclette. Was wir in Deutschland haben, ist ein Scheiß dagegen. Man kann es nicht genießen. Raclette ist ein Schweizer Ding und ich tue ab, bitte. Es war Unwissen, es war Verblendung. Ich tue Buße und bitte um Vergebung.
Meine Seele frohlocket. Es geht mir wunderbar jetzt. Ich werde zum Käsedealer, also wer Käse braucht, meldet euch, ich werde da das veranlassen, dass es nach Deutschland kommt, die gute Ware.
Ja, wir hatten ja sonst noch die Überlegung, vielleicht da so ein Dreieckshandel rauszumachen, oder Zweiecks, wie auch immer, so ein Handel, im Sinne von die Karpatenhundsocken von den drei Fragezeichen schmuggeln wir in die Schweiz und der Käse kommt in nach Deutschland. Müssen mal gucken. Aber vielleicht sollten wir das hier nicht so öffentlich sagen. Ich glaube, der Zoll hört mit.
Ja. Also wir können ja Daniel mal fragen, was er so isst. Am Silvester oder Weihnachten oder so. Ist es bei dir auch Raclette, aka Tischgrill? Oder?
Wir haben tatsächlich keine wirkliche Essenstradition zu Silvester. Jetzt letzten Silvester gab es zum Beispiel Tapas, weil das sich angeboten hat, da wir zu 8 gefeiert haben. Und da konnte jeder einfach ein bisschen was mitbringen und plötzlich hattest du den ganzen Tisch voll. Was bei Raclette theoretisch auch funktioniert, außer man isst es nur mit Käse, dann braucht man nicht so viele Leute, die irgendwas mitbringen. Aber genau, es sind eher so diese Speisen, bei denen sich alle irgendwie gut beteiligen können, die dann durchiteriert werden von Silvester zu Silvester. Aber ich glaube, so traditionelles Schweizer Raclette habe ich wahrscheinlich auch noch nicht probiert. Ich habe einmal Schweizer Käsefondue probiert. Das war auch schon eine Offenbarung.
Ja, das Wichtigste ist ja eigentlich, esst, was ihr wollt, nennt es, wie ihr wollt, außer es ist Schweizer Raclette-Käse. Dann dürft ihr es nicht einfach nennen, wie ihr wollt.
Da hört's
genau.
auf.
Ja, da hört's klar. auf. Aber wir haben das jetzt, ja genau, wir haben das jetzt geschwisterlich, haben wir das gelöst. War übrigens der gleiche Platz, also vor diesem Großmünster, da hat auch Zwingli während der Reformationszeit seine Servela, das sind Würste, gegessen, während das eigentlich ja nicht, also wahrscheinlich war er nicht genau da, aber es hatte doch so etwas Reformatorisches, dieser Moment.
Ja, ich habe das gefühlt, ich habe das sehr hart gefühlt.
Ich muss ein bisschen mehr lachen, ich glaube, die Menschen meinen manchmal, dass ich das ernst meine, ne? Also ja, ich meine es natürlich schon ernst, aber ja, dezidiert.
Oh my goodness. Sarah, was sind deine Gedanken jetzt anderthalb Tage nach dem RefLab?
Tatsächlich merke ich, dass ich gerade so denke, es wäre mega cool gewesen, wenn Daniel dabei hätte sein können. Das ist so, gerade weil ich dich halt jetzt so auf dem Bildschirm sehe. Und natürlich auch die anderen. Es ist immer so einfach mega schön, Zeit zu verbringen miteinander. Und das war ja auch tatsächlich das, was ich so gemacht habe am RefLab. Ich hatte zwar den Festival-Tagespass da, aber ich bin wirklich effektiv nur in einem Workshop gesessen und sonst habe ich effektiv nur mit den Leuten gequatscht, gegessen, irgendwie draußen rumgesessen. Und das ist schon echt das, was mir halt einfach am meisten gefällt, also die Menschen zu sehen und auszutauschen. Und deswegen, Daniel, ich habe dich vermisst.
Ich war auch sehr neidisch, als ich euch da gesehen habe, mit den ganzen Fotos, die ihr gepostet habt.
Ja, mein Highlight war tatsächlich auch am letzten Abend, mit eigentlich allen spannenden Leuten, die mir gerade so einfallen. Also sicherlich waren einige auch nicht da, aber wirklich ganz, ganz tolle Leute. Dann irgendwo in so einer Gasse in Zürich am Kiosk noch irgendwie ein Bier geholt und dann auf irgendwelchen Fenstersims da gesessen draußen auf der Straße. So, das hatte schon wirklich was. Das war sehr, sehr, sehr schick. Und da einfach nochmal mit Leuten sprechen. Das war tatsächlich der Moment, wo ich das erste Mal Marco Michalczyk gesehen habe.
Oh, okay.
Vorher nie gesehen. Schon zig Projekte zusammen gemacht, ganz viel Podcasts auch zusammen aufgenommen, aber live noch nie gesehen, das war das erste Mal. War ganz, ja. ganz, ganz schön.
Ja, so, und das eigentlich Schlimme ist, dass wir zwei uns auch noch nie live gesehen haben.
Ey, ist so, ist echt
das
so.
Das ist krass.
Ja, krass.
Vor allem, ihr wohnt ja gar nicht weit auseinander, ne?
Das geht so. Ja. 2 Stunden oder so, weil, ne?
Ah ja, okay.
Roundabout, ja. Ach, krass. Ja, das ist so. Das ist so. Ja, aber das habe ich auf jeden Fall sehr genossen, muss ich sagen. Und also irgendwer hatte gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie so ein großes Klassentreffen. Wobei ich mag ja Klassentreffen nicht, deswegen, ich weiß nicht, ich fand das Klassentreffen, das ist einfach, das sind die richtigen Leute zusammen und man hat einfach gemerkt, es ist eine ganz tolle Atmosphäre und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe gemerkt, dass die Menschen auch das Herz am richtigen Fleck haben. Also ich hatte das Gefühl, du bist mit den Leuten da irgendwie 2-3 Minuten am Quatschen und du kommst einfach zu den richtigen Themen. Das ist nicht so oberflächlich, sondern weiß ich nicht, also dann kam man mit dem Tobias Feix oder mit dem Thorsten Dietz, mit Mira, mit Birgit Mattausch oder so. Einfach sprechen und man, ich habe das Gefühl, dass da einfach eine tiefe Ebene ist und das ist schon sehr, 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 sehr krass irgendwie. Das, also ich bin begeistert, dass es das gibt hier. Das ist echt cool. Weiß ich, wie hast du es wahrgenommen?
Ja, ich wurde ja auf diesem Foto markiert, wo es um das Klassentreffen ging. Und da hat mir eine Freundin geschrieben, die überhaupt nicht wusste, dass ich da war und wer diese Leute sind, hat sie mir geschrieben, oh, du bist die am besten gealtert ist von all denen. Und ich meine, da waren ja Thorsten drauf und Jay und so. Das war super, so mega witzig. Und das andere ist, also ich glaube, Daniel, vielleicht kannst du das bestätigen, das war ja bei Worthaus auch so. Also so dieses gleich, man hat das Gefühl, man kennt sich. Oder man kommt zumindest mega schnell in den Kontakt miteinander. Das ist halt einfach, wir sind so ein bisschen durch dieselbe Scheiße gegangen, jetzt gerade auch aus dem Evangelikalen raus oder halt auch einfach in diesem progressiven Glauben, in diesem Weiterglauben. Und ich glaube, das öffnet so die Herzen und die Türen auch. Ich weiß nicht, was du denkst, ja, ob dir das auch so gegangen ist bei Worthaus.
Ich denke mal, bei Worthaus war es ähnlich. Ich glaube, dass jetzt bei RefLab nochmal gebündelter so die christlich-progressive Podcast-Szene mit dabei war, also noch mal krasser als bei Worthaus damals. Da war ja gefühlt jeder vertreten von denen, die so irgendeinen Namen haben in dieser Bubble. Und also tatsächlich ist es so, dass unsere Bubble ja relativ klein ist. Wir sind so eine Nische in der Nische. Also wenn man das deutsche Christentum schon als kleine Nische, vielleicht sogar freikirchlich bezeichnen kann, dann sind ja die dekonstruierten Progressiven ja nochmal eine Nische in der Nische. Und dementsprechend habe ich sowieso den Eindruck, ist man wie eine kleine Familie, obwohl man sich noch nie wirklich gesehen hat. Man hat dutzende Podcasts. Also ich weiß nicht, wie oft ich Stefan Jütte, Manuel Schmid, Hossa Talk und so weiter, wie oft ich die Stimmen inhaliert habe. Und wenn ich die dann live sehe, das ist, als ob ich jemanden treffe, den ich schon seit Jahren gut kenne. Und deswegen, ich tatsächlich purer Neid, wenn ich da bei RefLab die Fotos gesehen habe, weil da viele Personen mit dabei waren, die mich auf jeden Fall echt begleitet haben, so auf dem ganzen Weg.
Wobei ich diesbezüglich auch etwas sagen möchte, weil mich das immer so ein bisschen stört, dieses Elite-Denken so ein bisschen. Also das ist halt, klar, das sind Menschen, die man halt oft hört und sieht. Aber schlussendlich sind die ja nicht irgendwie besser oder klüger oder gewiefter. Die waren vielleicht zur rechten Zeit am rechten Ort. Gut, bei Thorsten übers Gewieft und klug und so kann man jetzt streiten. Aber ich denke jetzt, der normale Sterbliche ist ja genauso cool und toll und ja, keine Ahnung. Also ich finde das immer so wichtig. Ich weiß, dass dieses Gefühl ganz schnell kommt, wenn man dann online diese Fotos sieht und Lives und so. Aber das Ding ist halt, also ich hatte bei Worthaus genau die gleich tollen Gespräche mit No-Names, wenn man so will. Also schlussendlich war ja jeder mal No-Name. Das klingt immer so blöd, aber ja, ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Das sind alles irgendwie Menschen und ich bin genauso gleich gern mit Leuten zusammen, die halt vielleicht keinen Namen haben und finde diese Gespräche genau gleich cool. Ja.
Ja, deswegen Shoutout zum Beispiel, ich habe Remo kennengelernt. Grafiker.
Ah ja, Remo.
Was ein cooler Typ. Und ja. Ich habe jetzt einen neuen Aufkleber, den muss ich auch posten. Er hat einen Aufkleber designt. Unter anderem ist da ein Krokodil drauf und das Krokodil verliebt sich in einer Hotdog. So, es ist also unfassbar.
Ja, check mal Remo Hiltebrand auf Instagram aus.
Das, so, also,
vielleicht kannst du den ja verlinken oder so.
Ja, ruhig, genau. Super coole Leute, Sachen, die man da trifft. Auch. Und ich habe auch das Gefühl, also ich habe zum Beispiel eine der Events oder der Veranstaltungen, die mir am meisten gefallen hat, war ganz am Ende, das war weiß nicht, da waren vielleicht 10-12 Leute, die das besucht haben. Die Veranstaltung hieß We're Not Really Strangers. Und das ist, im Grunde ist das so eine Idee gewesen, so ein bisschen wie Speed Dating. Also, ja, wobei, du hast dich also mit einer Person zusammengetan, die du gar nicht kanntest. Und die Idee war auch, du sagst nicht deinen Namen und wer du bist, sondern es gibt so eine Online-Datenbank mit irgendwie ganz, ganz vielen Fragen. Und dann konnte man sich einen ganzen Abend über 2 Stunden konnte man sich mit dieser Person über diese Fragen unterhalten. Und das, also es hört sich jetzt erstmal unspektakulär an, aber es war die beste Veranstaltung, weil es einfach so deep war. Und also da ging es einfach null darum, wer hat jetzt hier irgendwie die geile Reichweite und wer ist jetzt hier, nee, überhaupt nicht. Also die Namen waren auch nicht mal interessant. Es ging einfach um den Menschen und nicht das, was der Mensch irgendwie darstellt oder sowas. Und es war einfach unfassbar toll. Das hat mir extrem gut gefallen. Also das gab's auch. Und das, ja, war für mich tatsächlich das Beste. Ich würde aber auch sagen, mich macht's nachdenklich, dass solche Veranstaltungen schon auch bestimmte Leute auf der Bühne hat und viele Leute, die eben nicht auf der Bühne sind. Und ich glaube, dass die Leute, die nicht auf der Bühne sind, die werden in Zukunft gebraucht. Also ich glaube, es braucht stärker ein Mitreinnehmen, ein Leute fördern, Leute auch empowern. Ich finde gerade auch in der Schweiz, also da gibt's ja auch Podcasts, die glaube ich aber nochmal eine viel, viel kleinere Hörerschaft haben, einfach wegen der Sprachbarriere. Ja, da sind ja die deutschen Podcasts, die können ja theoretisch in 3 Ländern gehört werden. Das ist bei den Schweizer Podcasts zum Beispiel eher schwierig. So, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so Leute auch irgendwo ja zu motivieren und mit reinzunehmen. Und das finde ich, das ist so eine Hausaufgabe, die in solchen progressiven Kreisen in den nächsten Jahren stärker angegangen werden müssen. So auf verschiedenen Ebenen, ja. Mich stört zum Beispiel auch, dass Hossa Talk und Worthaus, das sind die in der Literatur immer drankommen. Wo ich sage, Leute, es gibt ganz viel anderes. Und nehmt das wahr. Das ist extrem wichtig, dass so andere kleine Hubs, dass die auch auf dem Schirm sind und dass die mitgenommen werden. So, das vielleicht mal noch so als, ich glaube, das ist so eine Sache, da bin ich ein bisschen nachdenklich noch.
Ja, aber das trifft genau eigentlich, was ich sagen will und was halt irgendwie schwierig ist, weil ich sage jetzt, in der Welt haben wir das ja auch so dieses, das sind die Coolen, das sind die Influencer, wir möchten so sein wie die. Aber im Christentum gibt's halt das genau gleich und wenn uns das bei Liebe zur Bibel oder anderen Christfluencern nicht passt, dann machen wir ja irgendwo ein bisschen was Ähnliches, indem dass wir eben halt diesen Leuten so eine große Bühne geben. Und ich nenne mich da ja, ich gehöre ja da irgendwie dezidiert auch dazu. Jetzt vielleicht nicht im gleichen Ausmaß wie Hossa Talk. Aber also ich finde das mega wichtig, was du sagst, ja, sondern dass wir das nicht vergessen, dass es halt eben auch Menschen gibt, die vielleicht einfach diese Bühne nicht haben, die aber mega cool sind und die so coole Sachen auch zu sagen haben. Ja, zum Beispiel der Daniel. Komm, sag auch mal was. Was denkst du dazu?
Ich bin da total bei euch. Ich würde da tatsächlich, mir wäre es wichtig noch zu sagen, dass ich von all denen, die da waren, zum Glück absolut nicht den Eindruck habe, dass die das von sich aus so fördern oder dass sie den Ruhm und diesen im Mittelpunkt sein irgendwie jetzt besonders krass genießen, sondern die sind da halt einfach reingewachsen als, ich würde mal sagen, Sprachrohr einer gewissen Gruppierung oder von vielen Leuten. Aber egal, wen ich davon kennengelernt habe, das sind alles ganz, ganz bodenständige Personen, sehr, sehr nahbar, haben für mich überhaupt nicht den Eindruck gemacht, als ob sie in irgendeiner Weise irgendwie abgehoben wären. Was aber nichts daran ändert, dass wir in Anführungszeichen in die gleiche Problematik reinrennen, wie sie überall letztendlich irgendwie vertreten ist. Ja, wie man das fördert, ich habe im Moment auch noch keine richtige Idee dafür, weil die Dynamik ist einfach so häufig, dass gewisse Persönlichkeiten, die vielleicht rhetorisch einfach ein bisschen stärker sind oder die von ihrer Art und Weise mit ein bisschen mehr Charme interagieren, dass die einfach beliebter sind und in Anführungszeichen auch mehr gehört werden, während andere, die vielleicht mit Inhalt glänzen, aber das Ganze nicht so rüberbringen können, wie sie es eigentlich sollten, so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Aber man kann halt die Leute auch nicht zwingen, ne, irgendetwas zu hören, was ihnen jetzt nicht so richtig zusagt. Also finde ich schwierig, auch wenn ich es mir gerne wünschen würde. habe da noch keine Lösung dafür.
Also ich weiß, es gab in Düsseldorf eine lange Zeit so ein Festival, Open Source Festival, und die hatten immer so eine Young Talent Stage. So, das war klar, da treten alle möglichen Bands auf, die eben keine krasse Reichweite haben, aber die sind bei dem Festival da, weil das ist wichtig, jungen Talenten eine Bühne zu bieten. Und ich glaube, das muss in der progressiven Szene, muss glaube ich auch Ding sein, weil ganz ehrlich, also wir werden nicht jünger, und da ist so ein bisschen die Frage, kann man da nicht Leute noch mehr reinholen? Ich glaube, dass es da Möglichkeiten gäbe, also.
Das wäre dann so ein Open Stage für, wer liest die besten Bibelverse.
Naja, ich meine, es gibt ja Leute, die kleine Accounts, die aber schon auch mitspielen. Ja. Es gibt auch große Accounts, die eher jung sind. Aber genau. Aber ich wollte jetzt auch hier nicht irgendwie so der Besserwisser sein. Ich finde, das ist das erste Mal gewesen, dass es so ein Event gab, und finde es unfassbar geil, dass es das überhaupt gab, und deswegen riesen Shoutout.
Also ich habe tatsächlich,
bin sehr glücklich darüber.
Als ich mir früher mal Gedanken gemacht habe, wie Gottesdienste für mich so gestaltet werden könnten, dass sie für mich wieder ein bisschen ansprechender werden, habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich diesen Predigtstil, eine Person steht da vorne und sagt mir jetzt, was ich zu tun habe, wie ich zu glauben habe und was auch immer, dass ich den irgendwie nicht mehr so richtig mag. Und dass ich, das hat aber vielleicht auch ein bisschen mit mir selbst zu tun und dem, was ich auch auf YouTube und Co. konsumiere, dass ich diesen Diskussionsstil eigentlich viel, viel geiler finde. Da sitzen 3-4 Leute zu einem gewissen Thema vorne auf der Bühne, die Ahnung haben von diesem Thema, die sich damit beschäftigt haben. Und das müssen keine dedizierten Experten sein. Die müssen auch nicht alle Theologie studiert haben, sondern die müssen einfach Bock auf dieses Thema haben und da so ein bisschen drinnen sein in der Thematik, und die sollen sich dann darüber austauschen und gerne auch mal mit unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Perspektiven. Und ich persönlich als Zuhörender, ich weiß mittlerweile sowas viel, viel mehr zu schätzen, wenn ich mir mehrere Blickwinkel gleichzeitig betrachten kann und dann vielleicht daraus auch meine eigene Meinung bilden kann, als jetzt immer nur eine Person, die mir von Sonntag zu Sonntag immer wieder nur ihre Sicht der Dinge mitteilt. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt beim RefLab gegeben war, aber so ein Format finde ich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja.
Naja, also es gab ja ganz verschiedene, es gab Workshops, es gab auch so ein bisschen Unterhaltung, also irgendwie Poetry Slam, Impro-Theater und dann schon auch so diese Live-Podcasts, aber die waren ja auch immer entweder zu dritt oder zu viert oder halt zu zweit. Und das ging schon so ein bisschen in diese Richtung, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und ich habe so 1-2 Sachen habe ich wirklich mitgenommen, aber eben, ich war halt irgendwie auch gar nie in diesen Workshops drin oder Aufnahmen. Aber ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen das Ziel ist und dass so dieses Community-Building bei RefLab wirklich ein großes Ziel ist auch, dass das vom Digitalen auch ins Analoge kommt. Und von daher, ja, also es ist auch diese Art, wie sie mir am meisten bleibt halt. Also jetzt auch mit euch zu sprechen zum Beispiel, das finde ich, befruchtet mich viel mehr, als jetzt einfach nur jemandem zuzuhören und Punkt. Ja.
Das ist ja auch ein bisschen unsere Stärke bei Glaubensweite, dass wir uns einfach so oft widersprechen und eben nicht einer Meinung sind. Und das kriegen die Außen ja, also die Zuhörer und so und die Leserinnen und so weiter gar nicht wirklich mit. Aber wie oft wir uns über WhatsApp immer wieder gegenseitig irgendwie korrigieren oder vielleicht auch kritisieren oder was auch immer. Aber das finde ich wichtig, ne? Dass das nicht so nach außen hin irgendwie so komplett homogen wirkt, sondern dass auch eine gewisse Vielfalt innerhalb von einer Institution oder einem Verein oder wie auch immer gegeben ist.
Ich habe noch ein Buch mitgebracht. Habt ihr Bock, dass wir da ein bisschen drüber sprechen?
Claro.
Ich habe gemeint, habt ihr Bock, das zu lesen jetzt?
So. Also.
Wie viel Zeit habt ihr?
Das ist ganz, ganz witzig. Also es hat ich habe das auf Threads, glaube ich, gelesen. Es hat verschiedene Bücher in der letzten Zeit gegeben, die über Dekonstruktion handeln. Und die lese ich gerade und dachte, da wollte ich mit euch aber mal drüber sprechen, weil ich habe da so eine Theorie, wie man das Ganze ein bisschen einordnen kann und vielleicht, genau, ergibt das Sinn für euch. So, das erste Buch, was ich habe, ist von Eliza Childers, ihr neues Buch, The Deconstruction of Christianity. Dann ist das zweite, das Buch habe ich gerade Thorsten Dietz ausgeliehen. Wisst ihr, was am meisten Genugtuung überhaupt bringt? Das Beste ist, wenn man ein Buch gelesen hat, das Thorsten Dietz noch nicht gelesen hat. Und es war tatsächlich so, als ich ihn jetzt gestern am Hauptbahnhof getroffen habe, ne, dann meinte er noch kurz, sag mal, du hast doch gesagt, du hast dieses eine Buch gelesen. Wie ist denn das? Und dann war der Witz, ich hatte es gerade im Rucksack und dann habe ich gesagt, willst du es lesen? Hier, zeig. Also das made my week. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich sag's einfach nur erneut. Ja, Son, ich bin dein Vater.
Das ist so witzig. Jedenfalls, das ist von Preston Ulmer. Das Buch heißt Anders als geglaubt auf Deutsch. Das ist in Englisch heißt es irgendwie, habe ich vergessen wie. Kann man da gucken, Preston Ulmer. Und das andere Buch ist, lass mal eben gucken, Field Notes for the Wilderness. Practice for an Evolving Faith von der one and only Sarah Bessie. Und es ist unfassbar, wie unterschiedlich diese Bücher sind. So, das eine, Eliza Childers, da habe ich das Gefühl, das ist so ein Buch. Eliza Childers spricht häufig immer vom historischen Christentum. Und das ist für sie eben der Glaube an die Bibel als absolute Wahrheit. Und Dekonstruktion ist eben, dass man die Bibel nicht mehr als absolute Wahrheit anerkennt und deswegen sich quasi aus dem Bereich des historischen Christentums verabschiedet. Und deswegen Dekonstruktion ist eigentlich was ganz, ganz Schlimmes, das muss man bekämpfen. Preston Ulmer hat einen anderen Ansatz, der sagt sinngemäß, dass das Christentum, so wie wir es heute kennen, eigentlich vermischt ist. Dann nimmt er diese Stelle aus Markus 7, wo davon die Rede ist, dass die Pharisäer mit ihren Traditionen das Wort Gottes im Prinzip ungültig machen. Und dann ist also sein Ansatz, naja, Dekonstruktion ist total wichtig, weil dann kommen diese ganzen menschlichen Traditionen, die wird man los und dann bleibt man am Ende beim reinen Evangelium. Und dann hat man eben Sarah Bessie und Sarah Bessie ist im Grunde, liebe Leute, wir haben die Stadt der institutionellen Religion hinter uns gelassen. Wir befinden uns in der Wildnis. Was machen wir jetzt? So, drei völlig unterschiedliche Ansätze. Genau, meine Frage wäre, wie erlebt ihr das? Wie über Dekonstruktion gesprochen wird? Ist das in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, ist das ähnlich? Könnt ihr das vergleichen oder wie nehmt ihr das wahr?
Also generell, was ich als allererstes wahrnehme, ist, dass du de facto nicht neutral über Dekonstruktion reden kannst. Also allein schon, wenn man diese drei Personen betrachtet, gut, den zweiten kenne ich tatsächlich nicht, aber Eliza Childers ist ja weiterhin komplett verstrickt in einer eher konservativ-fundamentalistischen Gruppe. Natürlich spricht die ganz kritisch über Dekonstruktion und dämonisiert das und ganz, ganz schlimm. Und Sarah ist dann wiederum natürlich die Verfechterin schlechthin von Dekonstruktion, weil sie daraus halt sehr, sehr viel Freiheit und Heilung und sowas schöpft. Und ich glaube, so geht es letztendlich allen in gewisser Weise. Entweder du bist eben in Anführungszeichen noch in der konservativ-fundamentalistischen Gruppe, dann wird Dekonstruktion immer eine Gefahr für dich darstellen und du wirst sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, dem irgendwas Positives abzugewinnen. Oder du hast selber dekonstruiert. Und auch hier wiederum, entweder es hat dir unglaublich geholfen und dein Leben hat sich zum Positiven hingewendet, oder aber du bist in Depressionen verfallen und weißt bis heute nicht, wohin mit dir. Also egal, wie du es drehst und wendest, ich glaube, über Dekonstruktion wirst du nicht neutral reden können. Und deswegen gibt es auch immer diese Perspektiven, die sich so krass widersprechen und die auch gefühlt nie zueinander finden werden.
Sarah denkt nach.
Ja, ich überlege mir gerade, ob das sinnvoll ist, wenn ich mich jetzt hier oute. Nee, ich glaube gestern oder vorgestern ich mache das ja mit Liebe zur Bibel so, dass es wie ein Unfall ist, ich kann nicht wegschauen, ich müsste es, aber ich kann nicht wegschauen. Und ich bin auf ihr Profil gegangen und sie hat, wie Eliza Childers, halt wieder erneut wieder davor gewarnt, wie schlimm das Dekonstruktion ist. Und ich habe mich dann in meinem ersten Zorn, in meiner ersten Emotion dazu hinreißt lassen, etwas auf Instagram dazu zu teilen, meine Gedanken dazu zu teilen. Und ich glaube, dass das Hauptproblem bei dieser ganzen Sache ja ist, dass Dekonstruktion jetzt synonym verwendet wird für irgendwie Gefährlichkeit, für etwas Schlimmes, für etwas Schwieriges. Und es wird ja ganz vergessen, dass es einfach im Endeffekt nur ein Begriff ist, der etwas erklären versucht, das ganz normal ist. Also jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ, erlebt doch das in seinem Leben, dass er gewisse Denkmuster oder Prägungen oder was auch immer halt verlassen muss, überdenken muss, neu adaptieren muss. Ich habe das dann in meinem Rant, habe ich das dann beschrieben mit der Entwicklungspsychologie von kleinen Kindern, die sich in der Ich-Entwicklung dann plötzlich über sich selbst bewusst werden und so weiter und so fort. Also es ist etwas ganz Normales und ich glaube, solange das nicht bewusst ist, solange das Dekonstruktion, dieses Wort so aufgehängt wird an dieser Begriff so groß ist, glaube ich tatsächlich, wie du sagst, Daniel, da kommt man gar nicht zusammen. Also da kann man nicht mal drüber sprechen, weil das sind wie zwei verschiedene Begriffe, die da irgendwie gebraucht werden.
Ich habe ja im letzten Jahr in meiner Studie habe ich angefangen und mich in die Literatur einzuarbeiten und war am Anfang der Meinung, dazu gibt es in der wissenschaftlichen Forschung gar nichts. Ne? Das ist total brand new. Und dann habe ich mich eingelesen und habe gemerkt, okay, nee, eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich ist der ganze Kram extrem gut erforscht. Und eigentlich ist es tatsächlich eine Sache, was man schon seit Jahren auf dem Schirm hat und was relativ normal ist. Also Stichwort James Fowler oder eben der das jetzt updated ist, der Heinz Streib. Die machen das genauso. Also Piaget ist ja derjenige, der das im Entwicklungspsychologiebereich beschrieben hat, diese krisenhaften Entwicklungsschübe. Und James Fowler und noch andere haben das dann übernommen und für den Bereich Religion gemacht. Und das ist super gut erforscht. Und die benutzen zwar nicht den Begriff Dekonstruktion, aber die Sache an sich ist da einfach drin und das ist total, das ist, und das Spannende fand ich, für mich war das ja brand new. Ich dachte, boah, krass, das ist so, dass es da Forschung zu gibt. Und dann habe ich aber rausgefunden, dass die Leute, die zum Beispiel Religionspädagogik an Hochschulen studieren oder die eben Theologie studieren, die haben das alle gelesen. So, ich denke, wie krass. Also ganz, ganz viele Leute, die dürften da recht gelassen mit sein, weil sie das einfach aus dem Studium kennen. Ja, hat man durchgenommen, ist halt so. Glaube entwickelt sich und da gibt es eben verschiedene Phasen, gibt es verschiedene Stile und so weiter. Und ich frage mich aber, ob das an freikirchlichen Institutionen auch gelesen wird. Also ich weiß nicht, ich habe es beim IGW, damals habe ich es nicht wahrgenommen. Weißt du, hast du es wahrgenommen?
Nö.
Auch nicht?
Nicht wirklich, nee.
Also das fände ich jetzt mal an die Zuhörenden spannend. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch, was weiß ich, im FEG-Bereich, im Baptistenbereich oder bei den Pfingstern oder so mal eine theologische Ausbildung gemacht. Das fände ich wirklich spannend, ob man da diese Glaubensentwicklungsmodelle wahrgenommen hat. Und ob ihr deswegen auch der Meinung seid, na, dieses ganze Dekonstruktionsding, das wird auch ein bisschen aufgehängt. Eigentlich ist das kalter Kaffee, haben wir im Studium gelernt schon. Keine Ahnung.
Ich muss noch schnell IGW in Schutz nehmen. Stimmt nicht ganz. Wir haben es schon auch gehabt. Das war diese, wie heißt das, Spiral Dynamics, 9 Stufen. Gott 9.0, das kam gerade so raus, als ich bei IGW noch studiert habe.
Okay.
Und ich weiß, dass eine Freundin von mir, die hat mit mir zusammen studiert, ein bisschen ob mir, also ich glaube 2-3 Jahrgänge ob mir. Und sie hat ihre Abschlussarbeit zu Spiral Dynamics und Glaubensentwicklung gemacht. Also es war nicht ganz unbekannt,
okay. Muss
ich jetzt in Schutz nehmen, ja.
Okay.
Ja.
Ja, krass.
Vielleicht Daniel, was das Neue sein könnte, ist, dass die Dekonstruktion nochmal so eine besondere Dynamik angenommen hat seit einigen Jahren. Also in der Theorie wird es das sicherlich schon sehr, sehr lange gegeben haben und wird wahrscheinlich auch schon wissenschaftlich erforscht und durchgekaut worden sein. Aber dass jetzt wirklich zahlreiche Menschen sich zusammen auf den Weg machen, über Podcasts darüber berichten, über Instagram-Accounts, über von ihren Erfahrungen sprechen, sich in Gruppen zusammenfinden und sich dort austauschen. Ich weiß es nicht, ob es das schon so in der Vergangenheit gegeben hat. Und vielleicht ist es auch genau das, was so gewissen Gruppierungen besonders Angst macht, ist dann eben weniger die Theorie dahinter, sondern die Dynamik, die daraus entstehen kann, weil da natürlich auch sehr viel Emotionalität mit dabei ist und Emotionen sind stark. Das kann man nicht unterschätzen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in meinen fundamentalistischen Gruppen von damals waren Emotionen jetzt nicht so hoch geachtet. Die waren genauso gefährlich wie die Dekonstruktion selbst.
Ah, super spannend. Ich habe eine Studie wahrgenommen aus den 90ern. So, das ist einfach Dekonstruktion. Nannte man damals nicht so. Damals hat, ich glaube, der Typ hieß Jamie Allison oder so. Und der hat das Phänomen Invisible Christians genannt. Also unsichtbare Christen. So, und das wäre genau das, was du sagst. Also wenn das in den 90er Jahren also unsichtbar war, weil die Leute einfach nicht mehr irgendwo aufgetaucht sind, dann ist es eben mega sichtbar, weil es überall gepostet wird und so weiter. Das ist cool. Das ergibt Sinn.
Und ist es nicht, also ich habe ja vorhin von Zwingli gesprochen und Reformation und so. Ich habe manchmal auch so ein bisschen den Eindruck, wir befinden uns in einer neuen Reformationszeit. Und das begünstigt ja wahrscheinlich auch das Internet, also diese Globalisierung, dass man halt irgendwelche Informationen unfassbar schnell mit anderen Menschen teilen kann. Ich würde jetzt sagen, die Dekonstruktionsbubble, das ist ja aus Amerika so ein bisschen zu uns rübergeschwappt, hat uns erfasst irgendwie, jetzt während Corona vor allem auch. Und mir kommt schon so vor, dass es irgendwie jetzt dem Christentum auch so ein bisschen an den Kragen geht, zumindest an diesem toxischen und schlechten Christentum, das Menschen halt gefangen hält. Und in diesem Sinne sehe ich mich da schon so ein bisschen in einer reformatorischen Bewegung irgendwie schon fast. Also ich möchte mich jetzt nicht da zu sehr überhöhen oder so, aber es hat schon immer wieder so einen Drive von, boah, es passiert was, da kommt was Großes auf uns zu.
Ja. Ich habe ja dieses dritte Buch, Sarah Bessie. Das Coole ist, sie hat eigentlich zwei Bücher geschrieben. Das eine ist das, was sie zu sagen hatte, also Field Notes for the Wilderness. Und das zweite ist ein Guided Journal. Das ist nochmal zu den ganzen Kapiteln, hat sie dann ganz, ganz viele Fragen und so Zitate aufgeschrieben. Also das ist, wenn man das durchblättert, ist das Buch zu 80-90% sind es einfach so Striche, wo man selber was drauf schreiben kann. Das sind ganz, ganz hervorragende, ganz, ganz tolle Fragen. Da einfach einmal Werbung, also wenn man sich nochmal selber auf den Weg machen will und die eigene Spiritualität wiederfinden will, das ist eine sehr, sehr coole Ressource. Ich mache das gerade selber auch. Ich schreibe das durch und merke, es ist einfach sehr, sehr deep. Und ich habe mir gedacht, ich möchte mit euch auch mal, also ganz allgemein einfach die Frage stellen, wie geht's euch gerade mit Gott?
Kann ich irgendwie wieder diesen Thorsten-Joker anrufen? Da gab es beim RefLab ein Spiel und da gab es einen Thorsten-Joker.
Kriegst du jetzt auch so Hauskreis-Vibes?
Ja, schon ein bisschen. Ja, Daniel, fang doch mal an.
Boah, die Frage ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil, also ich glaube, dass hinter dieser Frage ganz häufig super hohe Erwartungen oder eine gewisse Erwartungshaltung verbunden ist im Sinne von, ja, ich lese noch weiterhin die Bibel oder ja, ich bete noch täglich oder was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von all dem habe ich mich komplett befreit. Und diese Freiheit, die ich mir in meiner Beziehung zu Gott, an die ich weiterhin definitiv glaube, diese Freiheit, die ich mir da in dieser Beziehung mittlerweile gönne, tut der Beziehung selbst ungemein gut. Also ich war gestern bei einer Patientin im Krankenhaus und habe da auch wieder mit ihr über den Glauben gesprochen oder was heißt wieder. Manchmal ergibt sich das eben so und es war ganz schön zu sehen, wie sie seit über 30 Jahren jeden Abend in ihrem kleinen Büchlein gelesen hat, in so einem Andachtsbuch und das hat sie jetzt vor dem Krankenhausantritt, hat sie das zu Hause liegen lassen und kann das jetzt seit ein paar Tagen nicht tun und wird deshalb gerade mit übelst schlechtem Gewissen geplagt, weil sie eben davon ausgeht, dass sie jetzt, oder dass Gott in Anführungszeichen irgendwie auf sie herabguckt und ihr auf die Finger klopft und sagt, na, hättest du das mal lieber mitgenommen, so auf die Art. Und das ist natürlich ein Extremfall, aber ich glaube, in gewissen Tendenzen kennt das jeder von uns und sich davon zu lösen und zu sagen, ich, ich resette einmal und fange ganz bei Null an und gucke dann, wie sich diese Beziehung zwischen Gott und mir individuell gestaltet, das hat etwas extremst Heilsames. Und ich würde sagen, meine Beziehung zu Gott ist im Moment wundervoll, aber auf ganz andere Art und Weise, wie viele das wahrscheinlich gerade sich vorstellen oder jetzt gerade irgendwie sich denken.
Schön. Dann nehme ich doch jetzt noch zu meinem vorherigen wunderbaren Sound, den ich gemacht habe, Stellung. Also bei mir sieht es wirklich komplett anders aus. Ich habe das Gefühl, Gott und ich sind in einer Beziehung wie ein Teenager mit seinen Eltern. Ich habe...
Mitten in der Pubertät.
Ja, komplett. Also wirklich so mit Pickel und Schweiß und allem Hässlichen, das es gibt. Nee, es ist nicht so schlimm. Es ist tatsächlich so, dass ich einfach in mein Zimmer gehe und die Tür zumache und einfach nichts damit zu tun haben will. Und ich finde es spannend, wenn ich mich dann selbst reflektiere, mit welchem Teil von Gott möchtest du quasi nichts zu tun haben. Und es ist dann immer dieser fundamentalistische Übergott, weil tatsächlich der andere Gott, der begegnet mir täglich. Also jetzt zum Beispiel am RefLab-Festival, ich war wirklich nur bei Birgit Mattausch bei der Lesung, bei ihrem Buch »Wie wir Wald werden«. Und das war einfach so, die Birgit hat so ganz eine wunderbare Einschlafstimme, sage ich schon fast, so Lesestimme. Ich habe da richtig so kontemplativ fast zugehört und es ging gar nicht eigentlich um Gott. Und trotzdem hat das so mitgeschwungen irgendwie, so in diesem Leben drin, das sie beschrieben hat in ihrem Buch. Und ich glaube, so begegnet Gott mir täglich, aber dieses andere Gottesding, das habe ich immer noch nicht rausgebracht und ich bring's nicht raus. Es scheint wie so an mir anzuhaften und das ärgert mich wirklich, wirklich sehr. Deswegen, ja, ich weiß nicht, kompliziert, Beziehungsstatus kompliziert.
Das ist spannend, weil man merkt das ja bei dir alleine schon daran, dass du, deine erste Reaktion auf Jasons Frage war ja eher negativ konnotiert. Das heißt im Endeffekt, dass du ja als allererstes noch an die fundamentalistische Version Gottes und deine Beziehung zu diesem Gott denkst, statt, das könnte ja auch die erste Reaktion von dir sein, dass du an deine Begegnung mit Gott beim RefLab oder in anderen Situationen denkst und sagst, es ist gerade total am Aufblühen oder wie auch immer. Also offensichtlich ist deine erste Tendenz immer noch in deiner Vergangenheit sozusagen.
Ich frage mich tatsächlich, ob das wirklich so diese Vergangenheitstendenz ist oder ob es einfach auch, ich habe einfach wirklich auch keinen Bock so. Also ich merke, es ist wirklich so, ich fühle mich sehr, sehr, sehr atheistisch, immer wieder sehr atheistisch. Und ich glaube, deswegen ist mir auch so diese Frage, oh, glaubst du an Gott oder wie sieht diese Beziehung aus? Das ist schon so, ich mag gar nicht darüber sprechen irgendwie. Deswegen wahrscheinlich schon sehr viel noch so von diesem Vergangenheitsbild, aber ich habe das ja mittlerweile schon auch sehr dekonstruiert. Aber ich habe wie, es gibt in meinem Leben wie Wichtigeres oder Spannenderes, mir darüber überhaupt Gedanken zu machen, wenn das Sinn ergibt, ich weiß nicht.
Spannender als?
Ja, also ich find jetzt viel spannender, einfach mit Menschen zu quatschen zum Beispiel oder Lebensgeschichten zu hören. Ich finde es spannender, mir Gedanken zu machen über irgendwelche Weltgeschehnisse, Bücher zu lesen, all das. Und ich frage mich schon, inwiefern meine Prägung eben von diesem man muss dieses Büchlein lesen, so dieses man muss diese Zeit miteinander verbringen, man muss sich damit auseinandersetzen, wie sehr das mich so geprägt hat, dass ich das jetzt nicht losbringe. Und gleichzeitig eben auch, also es war ja das beste Beispiel, ich bin beim RefLab Podcast Festival und ich habe keinerlei Interesse, da in eine theologische Diskussion reinzusteigen oder irgendwie zuzuhören, weil es mich einfach komplett nicht interessiert. Und das finde ich schon so ein bisschen erschreckend, vor allem, weil ich auch nicht weiß, ob sich das wieder ändert. Und ich glaube, es ist okay, es darf jetzt so sein, wie es ist im Moment, aber es gibt immer wieder so diese Phasen, wo ich denke, boah, es müsste eigentlich schon ein bisschen anders sein, ne?
Ich frage mich aber auch manchmal, ob wir da generell gebrandmarkte Kinder sind, im Sinne von, ist nicht das, in Anführungszeichen, wahre Christentum, ja, also war nicht im Sinne von objektiv wahr, sondern einfach im Sinne von effektiv. Ist das nicht sowieso das, das rausgeht und in Kontakt mit Menschen ist und Liebe verbreitet und liebt und geliebt wird und Also ich frage mich halt, ob wir aufgrund unserer Vergangenheit einfach so dogmatisch und theoretisch gepolt sind, was aber in Anführungszeichen nie wirklich die Hauptabsicht Jesu war, sondern im Grunde genommen wirklich dieses Rausgehen und bei anderen Menschen sein, mit ihnen mitleiden, sich mit ihnen mitfreuen und so weiter. Vielleicht ist da irgendwie auch schon die Krux, dass wir dann...
Das glaube ich ziemlich sicher. Ich habe auch mit meinem Freund Benjamin, der war auch im RefLab Festival, der ist evangelisch-katholisch aufgewachsen und für ihn ist es immer so, Gott ist immer da. Also es gibt nicht diese Unterscheidung zwischen profan und sakral irgendwie. Und ich habe das Gefühl, ich mache das aber immer noch. Und es ärgert mich wirklich, ich bringe das nicht aus meinem Sein raus, irgendwie so dieses Schwarz-Weiß, ganz oder gar nicht. Und Gott muss so spürbar sein immer. Ja.
Ich finde das spannend, weil es hat ja beim RefLab hat es eine Situation gegeben. Wir haben uns ja am Samstag haben wir uns erstmal, in die ersten zwei Sessions haben wir geschwänzt und haben uns am Züricher See getroffen und da hingesetzt. Und da hat es eine Situation gegeben, wo wir beide kurz da irgendwo alleine standen und irgendwie 5 Minuten Zeit hatten. Und das ging irgendwie klack und wir waren einfach extrem tief in Themen drin. Und das war für mich irgendwo so eine Sache, dass eine ganz krasse Ehrlichkeit, eine ganz krasse Offenheit und dadurch aber auch irgendwo, also die Kelten, die keltischen Christen, die haben das ja immer diese thin places, diese dünnen Orte, wo Himmel und Erde irgendwie sehr, sehr nah beieinander sind. Und für mich war das tatsächlich sowas. Und es hat verschiedene Momente gegeben an dem Wochenende, wo ich gemerkt habe, dass ja so ein bisschen heiliger Boden, aber im Sinne von da wird jetzt etwas, was sehr, sehr wichtig ist, was Menschen, Schleiermacher, unbedingt angeht. Eine Sache, eine Gegenwärtigkeit, also du bist irgendwo so im Moment und die ganzen anderen Sachen sind jetzt gerade nicht wichtig, sondern einfach das, was da gerade passiert, das ist gerade total wichtig. Du guckst nicht irgendwie auf Instagram und musst irgendwie da dich zerstreuen, sondern du bist voll im Moment und das ist eine Mischung aus Verbundenheit, Ehrlichkeit, Offenheit. So, und ich kann das mittlerweile, also ja, heilige Momente, heiliger Boden, so kann ich das für mich nennen. Ich glaube, das sind keine Sachen, die ich erzaubern kann, aber gerade an dem Wochenende hatte ich das Gefühl, da sind viele solcher Momente gewesen. Und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ja.
Ja, ich finde das so spannend, weil ich höre das so, so oft, dass mir Menschen solche Feedbacks geben oder das irgendwie sagen, hey, das war so speziell für mich oder ich scheine auch die Gabe zu haben, so ein bisschen zu ehrlich zu sein manchmal, aber dass das dann andere eben auch so in diese Ehrlichkeit hineinbringt. Hm. Und es berührt mich irgendwie, aber es ist halt irgendwie auch so für mich schwierig dann einzusehen, inwiefern das dann jetzt so heilig ist, weil das teilweise echt auch schwierig ist und diffizil und auch vielleicht Wunden aufreißt oder so. Und ich denke, das hat wahrscheinlich schon auch damit zu tun, ich eben in dieser Pubertät irgendwie. Also ich glaube wirklich, dass ich diese Phase in meinem Leben brauche. Auch so dieses, ich möchte jetzt nichts darüber sprechen, über dieses Gottesding und Theologie und überhaupt, weil ich schon denke, dass ich das irgendwie gut kann, mit Menschen so zusammen zu sein. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, Daniel, hast du es gesagt, also so dieses, dass es eigentlich das Ursprüngliche wäre, hinauszugehen, mit den Menschen zu sein, das liegt mir so sehr. Und ich glaube einfach, dass ich das wie in mein neues Christsein, ich würde mich ja immer noch so bezeichnen, irgendwie assimilieren muss. Da haben wir es wieder. Dekonstruktion, einfach anders gesagt, mit Piaget.
Ich hatte letztens tatsächlich auch so einen Moment. Wir waren vor kurzem auf einer Hochzeit und da haben die ganzen verschiedenen Gruppen, so vom Bräutigam und von der Braut, sind die durchgegangen und haben die so ein bisschen vorgestellt und haben auch so ein bisschen beschrieben, was sie an der jeweiligen Gruppe einfach wertschätzen. Da waren dann so die Kölner Freunde und Familie und so weiter und so fort. Und dann bin ich mal in so einem ruhigen Moment, bin ich mal so meine persönlichen Gruppen durchgegangen, ne? und habe mich gefragt, was ich an diesen Gruppen so wertschätze. Und als sich dann die Situation ergeben hat und wir waren zu viert, meine Freundin und ich, mit eben einem anderen Pärchen, mit dem wir eine sehr, sehr enge Beziehung führen, als wir da so zu viert saßen und ich wusste, dass das eben auch einer meiner wertvollen Gruppen ist, dachte ich mir, ich nutze jetzt mal den Moment und erzähle denen das. Und erzähle denen, dass ich da so im Kopf die Gruppen durchgegangen bin und da eben bei denen hängen geblieben bin und mir das einfach unglaublich wertvoll war. Und ich habe noch nicht zu Ende erzählt, ne, da ist meine Stimme gebrochen, mir sind Tränen gekommen, da war so viel Emotionalität mit dabei und das hat übergeschwappt. Im Endeffekt saßen wir da zu viert und waren alle zutiefst berührt und ich wusste in dem Moment, völlig egal, wie du es benennst, aber Gott war sowas von anwesend in dieser Situation. Und das sind wirklich so Erfahrungen, die sind mir mittlerweile so viel mehr wert als, ja, you name it. Also ganz im Ernst, könnte ich jetzt eine große Liste machen von dem, was ich früher als zutiefst göttlich empfunden habe. Das sind Situationen, die würde ich nicht mehr hergeben wollen, wirklich nicht. Aber ich bin auch bei dir, Sarah. Ich glaube, dass man auch manchmal Phasen hat, wo man das einfach mal erleben darf, ohne das sofort wieder Gott zuzuschreiben oder zu kategorisieren oder zu theologisieren oder sonst was, sondern einfach den Moment wahrzunehmen, so wie er ist, ohne da irgendein theologisches Konstrukt wieder drüber zu fahren. Ne? Ich glaube, dass das auch total sinnvoll ist für viele.
Ja. Ja, und ich, also eben so diese Verbundenheit, so dieses, wir gehören zusammen, ich habe schöne Momente, ich erlebe Tiefe. Das habe ich ja, das habe ich ja jeden Tag. Ich habe nur so, eben das, du sagst es, du übersetzt mich eigentlich perfekt, so dieses Kategorisieren, dass ich es geht nicht, ich möchte das nicht. Und ich merke, vielleicht wird den Moment, wird es wieder geben, wo das möglich ist, wo ich dann auch die Sprache dazu habe, aber jetzt im Moment habe ich die nicht. Und ich habe auch noch etwas zum Teilen vom RefLab Festival. Es ist eine Person zu mir gekommen und hat, ja, sie hat eigentlich instantly angefangen zu weinen, als sie mich gesehen hat. Sie hat mir gesagt, dass sie einen Podcast von mir gehört hat, den sie ganz lange nicht hören wollte, einfach weil das Thema schwierig ist. Und eben, wie gesagt, ich spreche gerne über schwierige Themen. Und sie hat es gemacht, diese letzte Woche, und es habe ihr so, so viel gegeben. Ich muss jetzt das Detail nicht nennen, warum, aber das war so, die hat wirklich einfach angefangen zu weinen und ich kann nicht anders, ich muss auch weinen, wenn jemand weint. Wir haben beide geweint in diesem Moment, aber das war so unfassbar heilsam für mich, weil ich mich ja auch immer hinterfrage dann, warum bin ich so ehrlich, warum sage ich solche Sachen, warum kann ich nicht cool sein wie andere und so, ja, es betrifft mich nicht. Genau für diese Momente, also genau für diese Verbundenheit, für fremde Menschen quasi so in dein Herz hineinzulassen. Mhm. Für das lohnt sich's doch. Ja. Und das war so mein Chef sagt immer Himmelsreich-Moment, wenn ich das jetzt so ganz christlich definieren würde. Das wäre wahrscheinlich so ein Thin Place, ja, gewesen.
Ich würde unterstreichen, dass wenn es weh tut und gerade nicht hilft, dass man solche Momente nicht mit einer christlichen Sprache dann aufladen muss. Und ich finde es deswegen auch wichtig, dass in unserem Gespräch ja auch so ein bisschen gerade die Bandbreite aufgemacht wird. Ich möchte für mich, auch wenn ich jetzt nicht so Jahresvorsätze habe, aber eine Sache, wo ich ganz bewusst in diesem Jahr mich hinbewegen möchte, ist, dass ich so ein bisschen wieder wie in der evangelikalen Zeit in der Lage bin, locker flockig beten zu können. So. Und zwar, ich glaube, wenn es ums Beten geht, dann geht es mir nämlich tatsächlich recht ähnlich wie dir, Sarah, dass ich merke, da habe ich wirklich große Schwierigkeiten, da ganz locker zu sehen. Also manchmal ist das so, dass, weiß nicht, Katha dann sagt, komm, bete doch mal da und dafür. Einfach so. Ich glaube, das ist Hype mit einem zwinkernden Auge, aber ich merke, das geht noch nicht so ohne weiteres. Ich kann sowas aufschreiben, das ist okay, aber da bin ich, glaube ich, noch am Punkt, wo ich ja bestimmte Dinge ja vielleicht verarbeiten muss oder wie auch immer. Also von daher, ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die andere Seite ist, dass Ich glaube, ich würde es mir wünschen, dass es Menschen in meinem Umfeld gibt, die so eine Freimütigkeit haben, aber trotzdem eine gewisse theologische Weite. Eine Sache, die, also wenn jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, du, ich möchte für dich beten, oder ist es okay, wenn ich für dich bete? Da bin ich, glaube ich, sehr, sehr angespannt, weil ich nicht weiß häufig, was kommt dann? Und kann ich dahinter stehen? Kann ich damit was anfangen? Oder ist das dann etwas, wo mir irgendwie es innerlich zusammenzieht? Weil ich das schon zigmal erlebt habe in meiner Vergangenheit, dass da einfach großer Mumpitz rumgekommen ist. So. Auf der anderen Seite, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die mich zum Beispiel spiegeln können. Das ist ja nichts Christliches, sondern das ist einfach etwas eher Therapeutisches, so Coaching-mäßiges. Und da erlebe ich das ja, dass das sehr kraftvoll sein kann. Also wenn Menschen Worte benutzen, um irgendeinen inneren Prozess oder mich irgendwie auch innerlich zu berühren. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wenn es das geben würde, also eine Art von Gebet oder nennst Gebetsgemeinschaft mit Menschen, wo wirklich Vertrauen ist und wo auch klar ist, okay, das ist ein sicherer Rahmen. Ich glaube, das wäre eine Sache, das fände ich gewinnbringend. Weiß nicht, wie denkt ihr darüber?
Ich hatte gerade den Eindruck, ich würde unfassbar gerne einen Vorsatz für dieses Jahr, ich habe das für mich schon so ein bisschen gespürt, und jetzt hast du das so gesagt, dass du gerne wieder beten möchtest. Und ich würde gerne so einen Vorsatz für dieses Jahr machen, ein theologisch-spiritueller, wie auch immer. Vielleicht macht Daniel auch mit. Bei mir ist nicht das Beten, bei mir ist es tatsächlich, dass ich mich wirklich wieder mehr einfach auch damit befassen möchte, ohne dass es weh macht. Ja. Ich möchte die Tür wieder mehr aufmachen irgendwie. Ich wünsche mir das wirklich. Und ich merke auch, dass es gut ist, dass ich die jetzt zugehabt habe und immer jetzt noch ab und zu habe. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hat Daniel ja auch irgendwie was er sich wieder zurückwünscht. Oder die zuhören.
Also bei mir ist ja das Verrückte, dass ich seit einiger Zeit wieder Lobpreislieder höre aus der Vergangenheit.
Du bist echt krass.
Mir die Texte einfach schnurzegal sind, sondern ich einfach nur durch die Melodie, die mir halt über Jahre hinweg bekannt ist, ich merke, dass ich damit einfach sehr schnell in so eine gewisse Stimmung reinkomme, wo ich mich berühren lassen kann, von was auch immer. Ne? Und wenn ich für mich einen Vorsatz treffen müsste, dann ist, also ich bin ein sehr krasser Kopfmensch, deswegen theologisiere ich wahrscheinlich auch immer noch meine Erfahrungen, auch wenn ich mir immer wieder sage, nimm sie doch einfach wahr, ja. Kategorisiere sie nicht und interpretiere sie nicht, sondern fühl einfach da hinein. Fällt mir aber unglaublich schwer. Und ich glaube, was mir gut tun würde, wäre noch weiter in Richtung kontemplatives Gebet hineinzugehen, wo es weniger um das Reden geht, sondern mehr um das Schweigen, wo ich einfach in Anführungszeichen zur Ruhe kommen kann und ja, einfach mal alle Gedanken ausschalten kann und mich da von Gott, von was auch immer berühren lassen kann, ohne dass ich das jetzt mit irgendwelchen Konzepten oder so untermauern muss.
Ich höre auch wieder Lobpreis, aber Jonas. Jonas ist echt, meine Güte, der hat richtig starke Lieder. Also ja. Psalm 23, nee, 2023 heißt es, glaube ich, das Album, ne? Alter Falter. Boah. Guter Junge. Guter
Mann. Ich höre vor allem methodistische Orgellieder. So unsere. Echt?
Wahnsinn.
Und es ist jetzt, ich merke, dass mir das Thema jetzt müssen wir ein bisschen wieder auflockern. Ich oute mich jetzt, das ist nicht christlich, aber es ist das Beste, was es gibt. Bardcore, kennt ihr das?
Bardcore? Nee, sagt mir nichts.
Ja. Das ist Eminem oder Tupac oder wer auch immer auf Mittelalter-Style. Es ist richtig, richtig dope.
Das ist weird.
Da muss ich mal reinhören, das hört sich fancy an.
Und auch die Choräle der methodistischen Kirche sind auch wunderbar. Ich möchte jetzt auch nicht so das Thema so negativ, also so abrupt abschließen. Ich finde es richtig schön, diese Vorsätze zu hören. Und es würde mich wirklich auch interessieren, wenn jetzt die Menschen, die zuhören, vielleicht irgendwie auch sich so inspiriert fühlen und sich einen Vorsatz nehmen. Das würde ja auch zeigen, dass Dekonstruktion eben nicht nur Dekonstruktion ist, sondern auch Rekonstruktion. Es geht ja auch weiter.
Richtig. Genau.
Ja, wenn man das denn will und wenn es gerade dran ist.
Genau.
Auf jeden Fall.
Hast du noch ein Buch?
Ja, es gibt, Gott kann auch nicht alles.
Es gibt noch ein paar. Oh Mann.
Wir können ja noch mal eine Podcast-Folge machen, wo wir dann über weitere Bücher quatschen.
Ja, ja. Ja, das machen wir. Das machen wir.
Wir brennen übrigens auch noch ein paar Themen irgendwie, wo wir mal drüber diskutieren dürfen.
Ja, und wie gesagt, also ihr müsst euch jetzt einfach alle vernünftige Mikros kaufen und dann machen wir das hier. Machen wir das hier regelmäßig. Na, aber Spaß.
Wollen die Leute das überhaupt hören? Du hast doch letztens mal eine Umfrage gemacht,
Jason. Unser Zeug? Ja. Also ich sag mal so, die Folge, die wir im Dezember gemacht haben, ist, glaube ich, in den letzten 3 Monaten unter den Top 3 der. Oh. Ja, ist ziemlich, ziemlich gut gehört. Also.
Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, das ist so die schlechteste Folge ever.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Cool.
Ja, sehr schön.
Ja.
Treibt mich.
Auf jeden Fall. Leute, ich habe euch gesagt, wir machen eine Stunde oder Stunde 15.
Da sind wir jetzt voll drin, ne?
Da sind wir jetzt voll drin.
Ja, sehr gut.
Nicht schlecht.
Haben wir uns vom Heiligen Geist gut leiten lassen.
Haben wir gemacht. Die Heilige Geistkraft.
Ja.
Die hat's gerockt. Ja, schön, schön, Leute.
Jetzt ist die Luft raus. Jetzt muss ich irgendwie was Lustiges sagen, dass es wieder so ein bisschen Stimmung gibt hier, oder soll ich euch mal, kannst du das jetzt nicht hier so abspielen, wenn du auf YouTube gehst oder so? Bartcore,
ja, ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich dann Copyright-Klagen.
Aha, scheiße.
Das ist ja der Hammer. Ich habe das mal recherchiert. Wenn du irgendwie Zeugs aus dem Internet benutzen willst, also irgendwie was Urheberrechtliches, dann musst du pro Woche oder pro Monat oder so, musst du irgendwie einen riesen Batzen Geld bezahlen. So, und ich stelle mir so vor, was ist eigentlich mit diesen armen Podcasts, die irgendwie so eine Folge dann so 1-2 Jahre irgendwo rumliegen haben und haben da dummerweise irgendwie Content drauf, wofür man dann GEMA bezahlen muss. Dann haben die auf einmal so eine 6-stellige oder 5-stellige oder was weiß ich Rechnung da. Oh Gott, das ist hart.
Ja, das ist richtig.
Deswegen krass. Nein, machen wir nicht.
Okay, aber ich hab noch was anderes. Daniel hat vorher gesagt, dass er diesen Worship-Liedern, dass er da so ein bisschen wieder drin ist. Und das war wirklich nie ein Problem für mich, spannenderweise. Aber ich habe jemanden gefunden, der dir vielleicht sehr gut gefällt. Und zwar heißt die Person Alana Sabatini. Vielleicht kennst du die tatsächlich schon, die Person?
Nein. Kenne ich tatsächlich.
Ah, das ist eine Künstlerperson. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, non-binär. Deswegen sage ich das so komisch. Und diese Person macht Musik, ist ex-evangelikal, macht Musik, indem sie alte Worship-Lieder quasi neu, die schwierigen Stellen neu. Und es ist unfassbar. Es ist so heilsam und so schön. Es sind, glaube ich, erst 2 oder 3 Lieder draußen, aber es ist wirklich, wirklich toll. Also Alana oder Elena Sabatini heißt diese Person.
Cool, das ist eine coole Empfehlung.
Ja, ist mir vorhin noch in den Sinn gekommen. Und ansonsten Bardcore. Da ist auch die Geistkraft drin, ich sag's euch. Tupac auf Mittelalter.
Aber so richtig. Ja, cool. Bardcore. So, liebe Leute, ich gehe jetzt schlafen. Kein Bock mehr. Also, Podcast schon, aber der Tag ist jetzt. Der ist jetzt lang. Wir haben bei uns in der Schule einen Zirkus. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich das abfuckt. Gott, ey.
Du bist der Elefant oder der Löwe?
Ich wünschte, es wäre so. Aber das Einzige, womit ich diesen Zirkus im Moment verbinde, ist eine riesige Schlammlache am Eingang, durch die man durchwarten muss. Eine Heizung, die nicht funktioniert. Man friert sich den Arsch ab. Und dann hat man 1000 Kinder, die irgendwie da rumwuseln. Oh Gott, das regt mich so auf. Musste ich ja auch mal loswerden. Ja.
Vorsicht bei der Berufswahl.
Ja. Aber echt. Ah. Ja. In diesem Sinne.
Tja.
Sehr schön. Hat Spaß gemacht mit euch.
War sehr schön. Ja. War mir ein Fest. Mal wieder.
Ja.
Wie immer.
Danke.
So, Leute, macht's gut. Tschüssi.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.